Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Am kommenden Sonntag schreibt die katholische Kirche Geschichte, wenn sie zwei Jahrhundertpäpste heilig spricht. Johannes der 23. und Johannes Paul II. Werden am Sonntag von ihrem Nachfolger Papst Franziskus zur Ehre der Altäre erhoben. In den kommenden zwei Stunden schauen wir hier auf Leben und Werk von Johannes dem 23. und Johannes Paul II., die beide auf ihre Weise das 20. Jahrhundert geprägt haben. Und zwar nicht nur in kirchlicher Sicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Mein Name ist Martin Korden.
Santo, Santo, also heilig, heilig, heilig sprechen sofort, so rief das Volk am 8. April 2005 auf dem Petersplatz beim Requiem des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Heute, 9 Jahre später, ist es soweit. Johannes Paul II. Wird heilig gesprochen, gemeinsam mit Johannes dem 23. Und zumindest für Johannes Paul gilt, es war einer der schnellsten Heiligsprechungsprozesse in der Kirchengeschichte. Bei mir im Studio sitzt nun jemand, der sich damit ganz besonders auskennt. Er war Mitglied der Glaubenskongregation im Vatikan unter Josef Ratzinger, dazu Konsultor der Vatikanischen Heiligsprechungskongregation und seit einigen Jahren ist er zuständig für mögliche Selige und Heilige aus dem Erzbistum Köln. Prälat Helmut Moll. Guten Tag, Herr Prälat.
Guten Tag.
Wir haben es eben gehört, vor 9 Jahren riefen die Gläubigen über den verstorbenen Johannes Paul II. Heilig sofort, sozusagen vielleicht auch als Aufforderung an die Kirche, sprecht ihn sofort heilig. Wenn das Volk so etwas spürt, was steht denn einer schnellen Heiligsprechung dann eigentlich noch im Wege?
Diese Akklamation auf dem Petersplatz ist sicher ein Zeichen gewesen. Aber Johannes Paul II. Muss sich den allgemeinen Kriterien auch unterwerfen, dass er die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, auch heroisch gelebt hat. Ferner, dass er die 4 Kardinaltugenden ebenfalls heroisch gelebt hat. Und schließlich, dass er die 3 vom Evangelium kommenden Tugenden, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam, auf heroische Weise gelebt hat. Das musste lang auch geprüft werden.
Sie saßen ja lange an der Quelle. Wie läuft denn dann so ein Verfahren ganz konkret ab? Wie fängt's an?
Zunächst ist der Prozess auf der Ebene des Bistums. Und das war für Johannes Paul II. Einmal das Bistum Rom und sein Heimatbistum Krakau. Ja. Sodass dort alle Dokumente gesammelt werden mussten, in Rom alle seine Veröffentlichungen gelesen und geprüft werden mussten, viele Zeitzeugen gehört werden mussten. Und das wurde mit einer solchen Intensität gemacht, dass man doch in wenigen Jahren damit hat abschließen können.
Und Sie haben das eben gesagt, das musste alles heroisch sein, dass er das heroisch erfüllt hat. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Heroisch wird auch ausgelegt mit dem Wort über das normale Maß hinaus, dass er Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur in einer bloß alltäglichen Form gelebt hat, sondern in einer über den Alltag hinausgehenden Form, die eben doch heroisch war, nämlich so, dass er über den Alltag hinaus die 3 göttlichen Tugenden gelebt hat.
Jetzt gibt es noch ein weiteres wichtiges Kriterium, von dem immer wieder die Rede ist, nämlich das Wunder. Das ist schon zur Seligsprechung wichtig und bei Johannes Paul II. Gab es da jetzt auch am Tag der Seligsprechung das Wunder, das sich ereignet haben soll, das jetzt ausschlaggebend war für die Heiligsprechung. Wissen Sie da Näheres?
Zunächst ist es so, dass die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen, an der ich über 10 Jahre tätig war, ein göttliches Zeichen erwartet bei Personen, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Das kann ein Heilungswunder sein, das kann ein Naturwunder sein, das kann ein Auferweckungswunder sein.
Ein Naturwunder? Was könnte das sein?
Ein Naturwunder bedeutet, dass in einem Landstrich etwa jahrelang Missernten waren, sodass die Leute am Ende verhungerten, weil sie nichts zu essen hatten. Und sie dann Gott angerufen haben über die Fürsprache eines besonderen Dieners Gottes und dass sich plötzlich der unfruchtbare Boden in einen fruchtbaren Boden verwandelt hat, sodass er den Menschen wieder Nahrung gab. Zweitens ist es so, dass bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. Eine Frau aus Costa Rica, Floribeth Moradies, in einer Situation war, wo sie von starken Kopfschmerzen geprägt war, so sehr, dass eine Gefäßerweiterung im Gehirn eingesetzt hatte und die Ärzte sie bereits aufgegeben hatten.
Das war ein sogenanntes Aneurysma dann.
Genau. Und in dieser Situation hat diese Frau am Tage der Seligsprechung diesen neuen Seligen sofort angerufen und wenige Tage später, die Ärzte konnten es nicht verstehen, sie hatten sie aufgegeben, die Gefäßerweiterung im Gehirn hatte sich zurückgebildet. Das wurde dann im Heimatbistum in Costa Rica von Medizinern geprüft. Die Akten wurden nach Rom geschickt, sie wurden dort ein weiteres Mal geprüft von den Medizinern wie auch von Theologen, die prüften, ob dieses unerklärliche Zeichen als Wunder gedeutet werden kann. Und am Ende waren sich alle einig, das ist ein göttliches Zeichen, das wir Wunder nennen.
Gerade diese Geschichte mit den bestätigten Wundern ist ja auch in neuerer Zeit immer wieder ein Kritikpunkt gewesen, dass vielleicht manche sagen, ja, die Kirche dreht das schon irgendwie so hin, dass es ein Wunder ist. Was würden Sie denn als jemand, der immer an der Quelle saß, der Untersuchungen, dem entgegnen?
Das Gegenteil ist richtig. Wir alle wussten in der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen, dass die medizinischen Berater die schärfsten Gegner waren, eine leichte Erklärung eines Wunders anzunehmen. Das heißt, die Mediziner haben mit größter wissenschaftlicher Schärfe und mit großer Strenge geprüft, ob nicht doch diese Heilung nicht auch natürlich erklärt werden konnte. Und erst wenn sie spürten, dass die Heilung doch schnell, rasch und dauerhaft erfolgte, konnten sie keine Argumente mehr gegen eine mögliche Heiligsprechung vorbringen.
Nun ist es so, dass wenn am Sonntag Papst Franziskus die beiden Päpste heilig sprechen wird, er wird dann irgendwann im Laufe des Gottesdienstes dann feierlich verkünden, dass Johannes der 23. und Johannes Paul II. Nun heilig sind. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Kirche, für die Gemeinschaft der Glaubenden?
Der heutige moderne Mensch hört ja mehr auf Zeugen als auf Gelehrte. Er sieht, dass diese Personen wirklich Vorbilder sind für heute und morgen, sodass auch der Ungläubige, ja sogar der Atheist spürt, diese Menschen haben wirklich aus Gründen des Glaubens ein heiliges Leben geführt und können auch mich dazu ermutigen, ein heiliges Leben zu führen.
Ein schönes Schlusswort, Herr Prälat Moll. Sie sind Beauftragter für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse im Erzbistum Köln. Vielen Dank, dass Sie da waren und die komplexe Thematik solcher Heiligsprechungen, wie wir sie am kommenden Sonntag erleben, erklärt haben. Vielen Dank, Herr Prälat.
Auf Wiederhören.
Domradio, das Thema. Am kommenden Sonntag werden in Rom zwei Päpste heilig gesprochen, die zweifelsohne zu den beeindruckendsten Papstgestalten des 20. Jahrhunderts gehörten, Johannes der 23. und Johannes Paul II. Wir wollen zunächst den Fokus auf Johannes den 23. richten. Er war nur 5 Jahre im Amt, von 1958 bis 1963. Und doch hat er einiges bewegt, vor allem durch eine richtungsweisende Entscheidung. Gottfried Bohl schaut auf Leben und Werk des Papa Buono, wie Johannes der 23. in Italien auch genannt wird, der gute Papst, der als Angelo Roncalli im norditalienischen Dorf Sotto il Monte geboren wurde.
Vielleicht werden Sie ja unser neuer Papst.
Ach, Unsinn. So ein Unsinn. Ich werde nicht Papst, denn ich bin doch nur ein armer Landpfarrer.
Es ist zwar nur einer der vielen Filme über sein Leben, doch offensichtlich eine ganz typische Szene für Angelo Roncalli. Den Mann aus dem Volk, das vierte von 13 Kindern einer armen Bauernfamilie. und doch wird er 1958 zum Papst gewählt, zu Johannes dem 23.
Habemus Papam! Kardinalem Roncalli!
Damals ist er schon 77 und wird von vielen zuerst als harmlose Übergangslösung belächelt.
Angelo Roncalli ist von schlichtem Gemüt, von einer Güte, die manchmal fast an Einfalt grenzt.
Hinter seinem scheinbar schlichten Gemüt verbirgt sich ein messerscharfer Verstand. Roncalli wird der Kirche seinen Stempel aufdrücken.
Und wie? Durch seinen Einsatz für den Frieden in der Welt und vor allem durch das Zweite Vatikanische Konzil, mit dem er die Kirche verändert hat.
Gaudet Mater Ecclesia.
Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des heiligen Petrus das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet.
Solemniter initium capi.
Auch wenn er schon im Juni 1963 starb, lange vor dem Konzilsende 1965, so hat er doch den Anstoß für wichtige Reformen gegeben, erklärt Theologe Hans Küng, der damals als Berater dabei war.
Er nahm eben die Probleme auf, wie sie waren in der damaligen Kirche, er öffnete die Fenster, um also frische Luft in die Kirche zu lassen. Das war ein Wort, das bei ihm berühmt wurde.
Die Kirche wurde offener, zur Welt und zu anderen Religionen. Seitdem halten die Priester Messen nicht mehr auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Laien haben mehr zu sagen und.
Nece opus nostrum.
Der springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts.
Die Reformen und auch seine menschliche Art machen Johannes den 23. zu einem der beliebtesten Päpste aller Zeiten, der selbst ganz und gar ungläubige Hollywood-Stars wie Bob Hoskins beeindruckt.
Nachdem ich ihn gespielt habe, bewundere ich zwei Dinge an ihm. Er hat unbeirrbar daran festgehalten, die Strukturen der Kirche zu verbessern, zum Wohl der Menschen. Und vor allem, er war kein Papst der Reichen und Mächtigen, sondern hat sich gerade um die kleinen Leute gekümmert.
Und auch sein Nachfolger Benedikt XVI. Lobte immer wieder die, wie er sagte, besonderen Spuren der Heiligkeit dieses Vaters und Hirten.
Ein wirklich spezielles Geschenk, das er der Kirche gemacht hat, war das Zweite Vatikanische Konzil. Es war eine arbeitsreiche und vielversprechende Zeit für die Kirche und die Gesellschaft. Und durch Johannes den 23. blühten Hoffnung, Einheit und Frieden auf, zum Wohl der ganzen Menschheit. Das war das Lebensprogramm dieses großen Brückenbauers.
Questo fu il programma di vita del grande pontefice.
Der große Brückenbauer Johannes der 23. In Italien gehört er mittlerweile schon zu den großen Volksheiligen, auch wenn er erst am kommenden Sonntag heilig gesprochen wird. In seinem Geist wirkt heute eine Gemeinschaft, die sich Johannes der 23. nennt. Das Zugewandte und Herzliche, das so viele Menschen an diesem Papst wahrgenommen hatten, soll im Mittelpunkt dieser Gemeinschaft stehen. Jetzt lässt sich diese weltweit agierende Gemeinschaft Johannes der 23. auch in Deutschland nieder, und zwar im Erzbistum Köln. Wir schauen uns diese Gemeinschaft gleich mal genauer an, nach den Nachrichten hier in Domradio, das Thema. Johannes der 23. Am kommenden Sonntag wird er heilig gesprochen. Er war sehr populär und obwohl er nur 5 Jahre im Amt war, wird er noch heute vor allem in Italien Papa Buono genannt, der gute Papst. Das geht vor allem auf sein Wesen zurück. Er wurde als gutmütig, barmherzig und den Menschen zugewandt beschrieben. 3 Jahre nach seinem Tod, 1968, wurde in Italien die Comunità Papa Giovanni gegründet. Eine Laiengemeinschaft, die sich insbesondere um bedürftige Menschen am Rande der Gesellschaft kümmern will. Pier Paolo Flesia ist mittlerweile Zonenverantwortlicher dieser Gemeinschaft, unter anderem für Deutschland. Er erzählt, wie er zur Gemeinschaft gekommen ist, was ihn tief berührt hat.
Als ich das erste Mal die Gemeinschaft gesehen habe, habe ich gesehen, da waren ganz viele Menschen mit einer Behinderung. Mit ihnen ging die Gemeinschaft um, als wären es die eigenen Geschwister oder die eigenen Kinder. Dann gab es junge Leute, die mit Drogenprobleme hatten. Die wurden in der Gemeinschaft nachher sowas wie die Onkel für die natürlichen Kinder der Familie. Und als ich diese Familien der Gemeinschaft gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich die wahrhaftige Weise, das Evangelium lebendig werden zu lassen.
Kern der Gemeinschaft sind die sogenannten Familienhäuser. Pier Paolo Flesia hat mit seiner eigenen Familie in der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden ein solches Haus gegründet und lebt nun dort im Geiste der Gemeinschaft Johannes der 23.
Das Familienhaus ist zuallererst eine Familie, die sich öffnet für den, der anklopft und Schwierigkeiten hat und der das Leben mit anderen teilen möchte. In unserem Haus haben wir eine 88-Jährige, dann einen jungen Mann, der mit Drogen und Gefängnis zu tun hatte, ein Mädchen, das familiäre Probleme hat, dazu ein adoptiertes Mädchen mit einer schweren Behinderung und einen Seminaristen, der eine Erfahrung machen will, und dann natürlich unsere eigenen Kinder. Die Schönheit dieses Hauses ist, jeder ist einzigartig. Das ist das Modell der Großfamilie von früher. Wenn man wusste, dass es einen Verwandten mit Schwierigkeiten gab, dann nahm man ihn bei sich auf.
Bei diesen Familienhäusern geht es darum, mit Bedürftigen Leben zu teilen. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft, so ist es ihr Selbstverständnis, ihre Schultern unter das Kreuz des jeweiligen Armen legen und ihm helfen. Zudem soll eine Brücke geschlagen werden für diesen Bedürftigen zurück in die Gesellschaft. Dass Johannes der 23., nachdem die Gemeinschaft benannt ist, nun heilig gesprochen wird, kommentiert der Zonenverantwortliche so.
Er war schon vorher heilig, aber es ist schön, dass wir uns ihm zugehörig fühlen können. Und wir hoffen, dass er vom Himmel aus betet, auch für unsere Heiligung.
Eine beeindruckende Gemeinschaft, von der mittlerweile rund 40.000 Menschen weltweit profitieren. Sie ist vertreten in 40 Ländern der Erde, hat über 2.000 Mitglieder und fasst jetzt erstmals auch in Deutschland Fuß, und zwar im Erzbistum Köln. Dort hat eine junge Familie aus Italien jetzt ein solches Familienhaus gegründet, genauer gesagt in Reichshof Eckenhagen. Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp freut sich.
Da freue ich mich richtig drüber. Das ist ein weiteres Zeichen, wie lebendig doch die Kirche ist. Und die Gemeinschaft hat ein Charisma, ich versuche es noch persönlich kennenzulernen, dass eben Christus sichtbar, berührbar machen will, der sich gerade den Armen zuwendet und selbst einer von uns wird. Und wie die Gemeinschaft sagt, möchte sie eben helfen, sozusagen den Armen das Kreuz zu tragen. Und das Schöne ist, dass es in der Gemeinschaft eine Offenheit gibt für die verschiedenen Armen und Typen von Armut, die es gibt. Nicht nur die materielle Armut, sondern bis hin zur geistlichen Armut.
Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp über die Gemeinschaft Johannes der 23., die nun auch im Erzbistum Köln vertreten ist. Wir schauen gleich weiter auf den Papa Buono, den guten Papst, der am Sonntag heilig gesprochen wird. In Köln gibt es eine Kirchengemeinde. Sie heißt Seliger Johannes der 23. Sie hat sich aus gutem Grund nach dem Friedenspapst benannt, denn es ist die Gemeinde in Köln-Chorweiler, einem Stadtteil von Köln, in dem viele verschiedene Nationen zusammenleben. Mit einer ganz besonderen Aktion werden Sie die Heiligsprechung am Sonntag begleiten. Mehr dazu gleich.
Für viele war er der Friedenspapst, Johannes der 23. Am Sonntag wird er heilig gesprochen. Nicht nur seine Bemühungen um das Miteinander in der Ökumene war entscheidend, er schrieb eine vielbeachtete Friedensenzyklika, Pacem in Terris. Darin ruft er zu internationaler Zusammenarbeit für Frieden und Gerechtigkeit auf. Als Friedenspapst ist er auch sowas wie ein Fürsprecher geworden für die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen auf engstem Raum, so wie in Chorweiler. Der Stadtteil im Norden von Köln ist geprägt von Multikulti, oft auch als sozialer Brennpunkt bezeichnet. Vor einigen Jahren wurde die katholische Pfarrei dort umbenannt in Seliger Johannes der 23. Pfarrei, und die verbindet die Heiligsprechung am kommenden Wochenende mit einem großen Fest und einer einzigartigen Aktion. Der Pfarrer von dort, Ralf Neukirchen, ist nun im Domradio-Studio. Guten Tag, Herr Pfarrer.
Guten Tag.
Zunächst mal vorneweg, warum ist Johannes der 23. eigentlich der ideale Namensgeber für eine Pfarrei in Köln-Chorweiler?
Das war mein erster Eindruck. Ich dachte, meine Güte, der passt ja genau hierhin, weil er in seinem ganzen Leben immer in ganz vielfältiger Weise mit Menschen ganz unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen eben in Berührung gekommen ist und er immer wieder vermittelt hat und immer wieder Wege gefunden hat, die Sprache des anderen zu verstehen und von da ausgehend dann eben auch seine Botschaft eben weiterzutragen.
Nun gibt es bei Ihnen ein großes Fest und da wollen Sie die verschiedenen Nationen eigentlich auch einbinden zu dieser Heiligsprechung. Nun könnte man sagen, das ist ja eine schöne Bemühung, aber lassen sich die vielen nichtchristlichen Nationen für eine Heiligsprechung eines katholischen Papstes überhaupt, ich sag mal, vereinnahmen?
Das ist genau der Hintergrund der Aktion, dass wir das nämlich gerade nicht wollen, sondern wir versuchen deutlich zu machen, was es bedeutet, welche Kraft, welche positive Kraft in einem Menschen ruhen kann. Und Johannes der 23., der hat immer seinen jungen Priestern zugerufen, lernt die Sprache der Menschen. Ich bin jetzt da Pfarrer geworden mit 115 Nationen, auch nicht sonderlich sprachenbegabt, aber ich habe eins bei der Kirche gelernt, nämlich ihre Kraft, ihre Sensibilität für die Zeichensprache.
Ja, es geht also um ein Zeichen.
Genau.
Jetzt sind wir gespannt. Welches Zeichen wird denn im Mittelpunkt stehen?
Das Zeichen ist eine Handvoll Erde, eine Handvoll Heimaterde. Die Erde ist, dient für eine Gussform einer Friedensglocke. Wir gießen eine Friedensglocke in den Heimaterden der Menschen, die dort wohnen. Natürlich brauchen wir da sehr viel Erde, 3 Kubikmeter insgesamt. Und deswegen haben wir uns als kleine Hilfe, als Unterstützung an die Botschaften in Berlin gewandt. Und da sind jetzt schon Dutzende Rückmeldungen gekommen, zum Teil ganz bewegende mit Friedensbotschaften der Botschafterinnen und Botschaftern, zum Beispiel die Botschaft von Mexiko aus Belarus, Weißrussland, mit einem ganz bewegenden Friedenswunsch. Am Veilchendienstag hatte ich innerhalb von einer halben Stunde 3 Anrufe. Das war also das amerikanische Generalkonsulat, das russische Generalkonsulat, einige Minuten später und dann die ukrainische Botschaft in Berlin. Alle unterstützen die Aktion, so werden wir das alles als ein wichtiges Friedenszeichen, als einen Impuls setzen können.
Ein wichtiges Friedenszeichen auch für die eigentlichen Einwohner von Köln-Chorweiler, die aus diesen Nationen kommen. Die stehen dann quasi Pate für diese Erde und auch für die Glocke. Und das Ganze wird aber nicht bei Ihnen im Pfarrgarten dann passieren mit der Erde, die zusammenkommt, sondern auf dem Pariser Platz im Zentrum von Köln-Chorweiler. Und was wird dann da konkret passieren?
Wir brauchen die Kraft der Heimaterde, um die Gussform einer Friedensglocke zu stützen. Und das ist das wichtige Verbindende. Man gibt etwas Wertvolles her, ein Stück Heimat, um den Frieden unter allen zu sichern. Und wenn mir meine Heimaterde so wichtig ist und mich so sensibel macht für Frieden und Gerechtigkeit, dann macht mich auch die Heimaterde in der Hand des anderen Menschen, des Mitmenschen, des Nachbarn, der Nachbarin sensibel. Das wäre mein Wunsch. So ist das nur eine kleine Geste, aber von großer Kraft.
Und diese große Kraft soll deutlich werden, wenn dann diese Glocke, die am Samstag gegossen wird, am Sonntag nach der Heiligsprechung zum ersten Mal angeschlagen wird.
Dann wird sie noch 300 Grad heiß sein, hat mir der Glockengießer verraten. Aber wenn sie aus dem Lehmmantel geholt ist, wird sie schnell abkühlen. Und die Bezirksbürgermeisterin Corneli Witzak-Junge, die wird dann mit einem Friedenswunsch stellvertretend für alle, die da sind und sich beteiligt haben, die Glocke zum ersten Mal anschlagen.
Und das ist dann die Glocke für die Pfarrei Johannes der 23.
Nein, das ist die Glocke für die Menschen im Stadtteil und über die Grenzen des Stadtteils hinaus. Es wäre unser Wunsch, dass diese Glocke, weil sie eben durch dieses große Zeichen entstanden ist, sich mitteilen kann. Und dass dieser helle Klang einfach erklingt und man weiß, wie diese Glocke entstanden ist, dann weiß man auch, für den Frieden müssen wir was tun, müssen wir uns einsetzen, müssen wir auch was für hergeben, müssen wir was wagen. Und all das ist auch im Geiste des Pfarrpatrons, des Johannes des 23. sicherlich ganz gut aufgehoben. Sie wird transportabel sein und sie wird auf einem kleinen fahrbaren Glockenstühlchen im Stadtteil und darüber hinaus eben beweglich sein.
Ja, seliger Johannes der 23. heißt Ihre Pfarrei noch. Jetzt wird er aber am Sonntag heilig. Die Pfarrei muss sich wieder umbenennen.
Genau. Was kein Problem ist, der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat steht schon immer vor den Lettern am Pfarrheim und denkt, wo man da was absägen kann oder umstellen kann. Wir werden auf jeden Fall wissen, dass wir zu dem Pfarrpatron gehören, egal ob wir da vorne heilig oder selig sagen, aber heilig ist natürlich das, wo wir uns drauf freuen.
Also am Samstag und Sonntag wird einiges los sein in Köln-Chorweiler, wenn die Kirchengemeinde seliger Johannes der 23. ein Friedensfest veranstaltet, so kann man es sagen, im Geiste ihres Pfarrpatrons.
Das Ganze wird auf dem Pariser Platz in Chorweiler stattfinden und so feiert die Gemeinde auch die Heiligsprechung ihres Patrons. Herr Pfarrer Neukirchen, Ihnen ein gutes Gelingen für das Fest am Wochenende und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, ich danke Ihnen, dass ich kommen durfte.
Und wir schauen hier in der zweiten Stunde bei Domradio das Thema besonders auf den weiteren Papst, der am Sonntag heilig gesprochen wird, auf Leben und Werk von Johannes Paul II. Bleiben Sie dran. Johannes Paul II. Für viele ist er der Jahrhundertpapst des 20. Jahrhunderts. Am 16. Oktober 1978 als Nachfolger von dem 33-Tage-Papst Johannes Paul I. gewählt, blieb er über ein Vierteljahrhundert im Amt. Es waren neue Töne, die man da von dem Papst aus Polen hörte bei seiner Einführung. Habt keine Angst, reißt die Türen auf für Christus. Ein ganz bekannter Satz von Johannes Paul II. Und damals eine Herausforderung für die Machthaber seiner damals noch sozialistischen Heimat. Er forderte den Ostblock offen heraus. Seine Rolle beim Fall des Eisernen Vorhangs ist für viele entscheidend. Doch darüber später mehr. Gottfried Bohl schaut nun auf das Pontifikat Johannes Pauls II., das 1978 begann und 2005 mit dem Tod dieses Papstes endete.
Habt keine Angst um die Zukunft des christlichen Glaubens und der Kirche. Im Gegenteil, schreitet mutig und im Vertrauen auf Jesus Christus ins nächste Jahrtausend.
Die Kirche selbst ins neue Jahrtausend zu führen, das war Karol Wojtylas großer Traum, zumindest in den letzten Jahren. Als er 1978 Papst wurde, war das eine Sensation.
Habemus Papam, Dominum Carolum. Kardinalem Wojtyła.
Der erste Nicht-Italiener seit 455 Jahren. Noch dazu ein Mann aus einem sozialistischen Land, aus Polen, der von Anfang an kraftvoll gegen jede Form von Unterdrückung kämpft.
Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe.
Das Thema Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch seine Amtszeit. Genau wie das Thema Menschenrechte. Besonders auf seinen insgesamt 104 Auslandsreisen. Allein dreimal war er in Deutschland. Unvergessen der symbolträchtige Gang durchs Brandenburger Tor 1996.
Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen. Gott segne Berlin, Gott beschütze Deutschland.
Johannes Paul II. Setzt viele Zeichen, die bleiben. Er geht auf die anderen Religionen zu und besucht als erster Papst Moscheen und Synagogen. Ähnlich revolutionär, das große Schuldbekenntnis für die dunklen Kapitel der Kirchengeschichte.
Verzeih uns und gewähre uns die Gnade, die Wunden der Sünde zu heilen, damit wir uns alle als deine Söhne und Töchter fühlen können.
Sein Einsatz für Versöhnung, Frieden und Demokratie findet viel Lob. Aber es gibt auch Kritik. Besonders innerkirchlich fehlt vielen die Freiheit und der Mut zur Veränderung. Weltweit wächst aber im Lauf der mehr als 26 Jahre der Respekt vor dem Lebenswerk des Mannes aus Polen. Etwa nach den Anschlägen vom 11. September, als er alle Religionen zum Friedensgipfel einlädt.
Die Menschheit braucht Frieden heute mehr denn je, nachdem die tragischen Ereignisse das Vertrauen erschüttert haben und angesichts der andauernden Konflikte in der Welt.
Zwei Highlights noch in seinem letzten Lebensabschnitt. Das heilige Jahr 2000 und die Reise auf den Spuren Jesu nach Bethlehem, Nazareth und Jerusalem. Eine Art Vermächtnis nach einer ungewöhnlichen Amtszeit.
Möge Jerusalem das Symbol des Friedens werden für alle, die an den Gott Abrahams glauben. Möge meine Pilgerfahrt Früchte tragen für die Kirche und die ganze Menschheit.
Seine schwere Parkinson-Erkrankung prägt die letzten Jahre. Zum Schluss spürt Johannes Paul II., dass es zu Ende geht. Immer häufiger spricht er vom Tod.
Der Tag kommt stetig näher, an dem ich vor Gott Rechenschaft ablegen muss für mein ganzes Leben, für die Zeit in Wadowice, in Krakau und in Rom.
Unvergessen bleibt die riesige Anteilnahme nach seinem Tod. Millionen Pilger nehmen Abschied in Rom. Und sehr schnell kommt der Ruf Santo Subito, heilig sofort.
Ja, sofort ist es bekanntlich nicht passiert, aber 9 Jahre in der Kirchengeschichte kommen dem sofort schon sehr nahe. Am kommenden Sonntag ist es soweit, dann wird Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Und dass es der kommende Sonntag ist, hat einen ganz bestimmten Grund. Was dahinter steckt, erklären wir gleich hier in Domradio das Thema. Es ist der Weiße Sonntag, der Oktavtag von Ostern, an dem Johannes Paul II. Und Johannes der 23. Heilig gesprochen werden. Und an eben jenem Weißen Sonntag 2011, also vor 3 Jahren, wurde Johannes Paul II. Schon selig gesprochen. Und dass es auch in diesem Jahr wieder dieser betreffende Sonntag nach Ostern sein wird, hat einen speziellen Grund.
Es war der 2. April 2005, ein Samstagabend, 21.37 Uhr, als die Totenglocke im Petersdom läutete. Papst Johannes Paul II. War verstorben. Es war der Vorabend des Weißen Sonntags, ausgerechnet jenem ersten Sonntag nach Ostern, der dem verstorbenen Papst immer besonders am Herzen gelegen hatte. 5 Jahre zuvor, im heiligen Jahr 2000, sprach er an eben jenem Weißen Sonntag eine Ordensschwester aus seiner Heimat heilig, Maria Faustina Kowalska, kurz Schwester Faustina. Zusammen mit der Heiligsprechung legte er fest, dass dieser Sonntag fortan als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit begangen werden sollte. Doch was hat es damit auf sich und welche Verbindung besteht zwischen der göttlichen Barmherzigkeit und der heiligen Faustina? In den 1930er Jahren soll die junge Ordensfrau Visionen von Jesus Christus gehabt haben. Diese Vision hielt sie in einem Gemälde fest. Darin geht Jesus in weißem Gewand auf den Betrachter zu, aus seinem Herzen gehen 2 Strahlen aus. Dieses Bild wird mittlerweile weltweit verehrt. Schwester Faustina malte Jesus so, wie sie ihn sah, und setzte unter ihr Bild den Schriftzug: Jesus, ich vertraue auf dich. In den Visionen soll Jesus ihr den Auftrag gegeben haben, Künderin der Barmherzigkeit Gottes zu sein.
Ich begriff, dass die größte Eigenschaft Gottes die Liebe ist und die Barmherzigkeit. Sie verbindet das Geschöpf mit dem Schöpfer. Die allergrößte Liebe und den Abgrund der Barmherzigkeit erkenne ich in der Menschwerdung des Wortes. Ich erkannte hier, dass diese Eigenschaft die größte in Gott ist.
Johannes Paul II. Widmete Schwester Faustina und der göttlichen Barmherzigkeit eine eigene Enzyklika. So wie in dem Bild Faustinas sei es das Herz Jesu, durch das Gott seine Barmherzigkeit den Menschen schenkt. Bei der Heiligsprechung der Ordensschwester im Jahr 2000 wird Johannes Paul diese göttliche Eigenschaft so beschreiben.
Ist denn nicht die Barmherzigkeit ein anderer Name für die Liebe? Verstanden im Hinblick auf ihre tiefste und zärtlichste Seite, sich um jede Not zu sorgen und insbesondere in ihrer grenzenlosen Fähigkeit zur Vergebung?
Für Johannes Paul II. Lag hier eine ganz zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit, seine unendliche Liebe. Diese Barmherzigkeit erst macht den Menschen fähig, Gott zu erkennen, auf ihn zuzugehen und selbst barmherzig zu sein gegenüber dem Mitmenschen.
Die Menschheit muss sich vom Geist Christi durchdringen lassen, der die Wunden des Herzens heilt und der die Freude über die Liebe des Vaters zurückschenkt. Daher ist es wichtig, die Botschaft des Wortes Gottes zu erfassen, heute, am 2. Sonntag in der Osterzeit, der von nun an in der ganzen Kirche den Namen Barmherzigkeitssonntag haben wird.
Seit dem Jahr 2000, seit der Heiligsprechung der Mystikerin Faustina Kowalska, begeht die Kirche am 2. Ostersonntag das Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Diese Eigenschaft Gottes besonders hervorzuheben, war das große Anliegen des polnischen Papstes und hat sein Pontifikat wesentlich geprägt. Gerade auch sein unermüdliches Eintreten für die Würde jedes Menschen und den unbedingten Lebensschutz war bestimmt von der Erfahrung dieser Barmherzigkeit Gottes.
Die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit stellt auch eine Botschaft vom Wert eines jeden Menschen dar. Jede Person ist in den Augen Gottes wertvoll. Für jeden Einzelnen hat Christus sein Leben hingegeben.
Jan-Hendrik Stehns hat erklärt, was es mit dem Barmherzigkeitssonntag auf sich hat. jenem Sonntag, der von Johannes Paul II. So benannt wurde und der nicht nur das Datum seines Todes, sondern auch das Datum seiner Selig- und nun auch Heiligsprechung markiert. Ein besonderer Tag also für einen besonderen Papst. Gleich kommen hier im Domradio Weggefährten, Politiker und Freunde von Johannes Paul II. Zu Wort, die ihre persönliche Einschätzung zu Leben und dem bleibenden Werk dieses Papstes sagen werden. Johannes Paul II., er war für viele ein politischer Papst. Sein Beitrag beim Fall des Kommunismus wird von Historikern wie Staatsmännern oft betont. Domradio hat mit Politikern, Weggefährten und Freunden von Johannes Paul gesprochen und sie nach ihren wesentlichen Eindrücken befragt, die sie von diesem Papst gewonnen hatten. Und wir beginnen nun mit Bernhard Vogel. Der CDU-Politiker war lange Zeit Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und dann auch nach der Wiedervereinigung im neuen Bundesland Thüringen. Er hat die deutsche Einheit und wie es dazu kam, hautnah mitbekommen. Über die Rolle des damaligen Papstes sagt er:
Johannes Paul II. Ist von Helmut Kohl zu Recht als Türöffner der Freiheit bezeichnet worden. Für mich war es ein Erlebnis, schon 1972 Kardinal Wojtyla in Krakau zu treffen und zu erkennen, wie weitsichtig dieser Pole damals bereits dachte. Jahre später war ich dabei, als er durch das Brandenburger Tor schritt und danach die Sätze sagte: Jetzt ist für mich der Zweite Weltkrieg endgültig zu Ende.
Ein langjähriger Weggefährte von Johannes Paul II. Ist der emeritierte Bischof von Oppeln, Alfons Nossol. Er lernte Karol Wojtyła schon zu dessen Zeit als Dozent an der Universität in Lublin kennen und er pflegte bis zuletzt engen und sogar freundschaftlichen Kontakt mit Johannes Paul. Bischof Alfons Nossol erinnert sich, wie es war, mit ihm zu sprechen.
Wir haben auch oftmals nicht nur miteinander geredet, aber wir haben auch miteinander gestritten. Er hat nämlich mit sich streiten lassen. Das war ein Mann, der wirklich zuhören konnte. Ein Schlüssel zu seinem Lebenswerk, das ist die tiefe, tiefe Hoffnung. Damit wir unsere Ängste zu überwinden versuchen, damit wir angstlos leben und auf den nächsten Menschen schauen und in jedem Menschen Christus selbst zu begegnen suchen.
Auch Joachim Kardinal Meissner bezeichnete sich als Freund dieses Papstes. Auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin wurde er 1989 Erzbischof von Köln. Und wenn Kardinal Meissner sich an Johannes Paul II. Erinnert, kommt ihm vor allem dessen Wortschöpfung von der Kultur des Todes in den Sinn, mit der der Papst die zunehmenden Entwicklungen in den westlichen Zivilisationen beschrieb. Ein Auszug aus einer Predigt von Kardinal Meissner über den verstorbenen Papst Johannes Paul II.
Das Thema des Papstes war schon immer der Mensch. Lebenslang wurden die Fragen nach dem Menschen sein Thema, das ihn bewegt hat und Anlass war, den Menschen zu verteidigen auf allen Barrikaden, die man gegen ihn errichtet hatte. Und trat der sogenannten Kultur des Todes kraftvoll entgegen. Abtreibung und Euthanasie und alles, was dazwischen lag, nannte er eine Schande, die die menschliche Kultur zersetzt. Das war sein leidenschaftlicher Protest gegen die vielfachen Tötungsformen des Menschen. Sie nannte der Papst eines der alarmierendsten Symptome der Kultur des Todes, die vor allem in den Wohlstandsgesellschaften um sich greife, die wiederum von einem Leistungsdenken gezeichnet sind, das die behinderten Menschen und die wachsende Zahl der alten und geschwächten Menschen als zu belastend und zu teuer und damit unerträglich für sie erscheinen lässt.
Im Jahr 1980 war Johannes Paul II. Zum ersten Mal in Deutschland als Papst und er begann seinen Besuch damals in Köln. Es war die Zeit, als Kardinal Höffner noch Erzbischof war und der heutige Bischof von Würzburg, Friedhelm Hofmann, er war als damaliger Dompfarrer sozusagen der Gastgeber, als Johannes Paul II. Den Kölner Dom betrat. Friedhelm Hofmann war damals 38 Jahre alt und erinnert sich noch sehr gut an den Besuch des Papstes.
Ein unglaublich dichtes Erlebnis. Der Heilige Vater war damals noch sehr jung und er war dynamisch und man kann wirklich sagen, dass man mit ihm auch wieder so einen neuen Aufbruch der Kirche in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Und es waren so viele Erwartungen an ihn geknüpft und er erfüllte sie auch. Das war das Erstaunliche, dass er in seiner ja damals doch relativen jugendlichen Frische die Menschen so erreichte.
Das war am 15. November 1980 und auch das hatte einen ganz besonderen Grund. Denn Johannes Paul II. Selbst hatte Wert darauf gelegt, gerade an diesem Tag in Köln seinen Deutschlandbesuch zu beginnen. Warum das so war, das hören wir gleich hier bei Domradio das Thema. Domradio das Thema zu den Päpsten Johannes der 23. und Johannes Paul II. Beide werden am kommenden Sonntag in Rom heilig gesprochen. Und 1980, das war das dritte Jahr seines Pontifikats, war Johannes Paul II. Zum ersten Mal in Deutschland und auf eigenen Wunsch begann er diesen Besuch in Köln. Das hatte mit dem Datum zu tun. Es war nämlich der 15. November 1980. Ein Blick zurück.
Es braust Beifall auf. Der Heilige Vater verlässt das erzbischöfliche Palais zusammen mit Josef Kardinal Höffner. Und nun biegt der Heilige Vater auf die Kardinal-Frings-Straße ein. Sie sehen, die Kölner Polizei ist wieder mit der Motorrad-Eskorte dabei. Nun beginnt also die Fahrt zu St. Andreas.
Es war für Johannes Paul II. Ein besonderes Anliegen, am 15. November die Andreaskirche in Köln zu besuchen. Denn hier befindet sich das Grab des heiligen Albertus Magnus, der auf den Tag genau vor 700 Jahren in Köln starb. Johannes Paul hatte stets eine besondere Beziehung zu dem deutschen Dominikanerpater. Schon als Bischof und Kardinal Wojtyła hatte er zweimal das Grab des heiligen Albert in Köln besucht. Nun machte er dies zum dritten Mal, allerdings beobachtet von Millionen Deutschen an den Fernsehgeräten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen übertrug rund um die Uhr und jeden Schritt des Papstes. Auch in der Andreaskirche am Grab des heiligen Albert.
Heiliger Albertus Magnus.
Während in der Kirche die Litanei zum heiligen Albert angestimmt wird, steigt der heilige Vater über eine enge Treppe in die Unterkirche, in die Krypta, wo die sterblichen Überreste des heiligen Albert begraben liegen.
Gott, von dir zum obersten Hirten der Kirche Jesu Christi bestellt, knie ich heute als Pilger am Grabe des heiligen Albert nieder, um dich am Festtag der 700-jährigen Wiederkehr seines Todes zu verherrlichen.
Als weitere Stationen des Papstes stand eine Begegnung mit Wissenschaftlern und Lehrern im Kölner Dom auf dem Programm. Anschließend besuchte Johannes Paul II. In der Minoritenkirche das Grab Adolf Kolpings und traf Vertreter der Kolping-Familie. Den Weg von Kirche zu Kirche legte der Papst dabei stets mit dem Papamobil zurück, quer durch die Innenstadt, durch eine jubelnde Menge hindurch, die trotz Dauerregens die Wege füllte.
Ich bin Katholikin und ich verehre den Papst und ich möchte ihn halt gerne aus der Nähe erleben. Ein einmaliges Erlebnis, man wird das wieder vorkommen und dann denke ich, dass man das mal mitmachen möchte.
Ja, ich freue mich, den Papst zu sehen. Das ist der oberste Kirchenfürst von den Katholiken und den möchte man ja persönlich mal sehen.
Was gibt der Besuch des Papstes für Sie?
Schöne Erinnerung fürs Leben noch.
Ja, ne? Dankeschön.
Der Höhepunkt des Papstbesuches in Köln war jedoch schon am Vormittag die Heilige Messe, die Johannes Paul II. Zusammen mit 350.000 Gläubigen auf dem Butzweiler Hof feierte. Seine Predigt wird noch heute oft zitiert. Damals hielt der Papst ein flammendes Plädoyer für Ehe und Familie und warb mit starken Worten für die eheliche Treue und die Unauflöslichkeit der Ehe.
Man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben, man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen.
Ja, mitreißende Worte von Papst Johannes Paul II. Dafür war er bekannt und auch dadurch zog er die Massen an. Ein Beitrag war das von Tobias Fricke. Die Massen werden auch am Sonntag in Rom erwartet, und zwar etwa 4 Millionen Menschen, wenn Franziskus seine Vorgänger im Papstamt, Johannes Paul II. Und Johannes den 23. heilig sprechen wird. Es ist ein Großereignis und die Fernsehstationen werden die Heiligsprechung in alle Welt übertragen. Ja, und dann wird es, so ungewöhnlich es klingen mag, auch wenn man es sonst nur von Fußballspielen kennt, auch zum Public Viewing kommen. Dafür sorgt unter anderem der Kinobetreiber UCI Kinowelt. Er wird nämlich in 500 Kinos weltweit dann die Heiligsprechung live übertragen, und zwar in 3D-Qualität. Das ermögliche jedem Zuschauer das Gefühl, bei diesem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis dabei zu sein, so der Kinobetreiber. In Deutschland ist das auch möglich, und zwar in Kinos in Düsseldorf, Flensburg, Bad Oeynhausen, Bochum und Paderborn. Also vielleicht auch etwas für Sie. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen Freude bereitet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Martin Korten.